gibt heutzutage so unwahrscheinlich viel Musik. Ich meine, jeder kann relativ einfach selbst Musik produzieren, selbst Musik rausbringen über die ganzen digitalen Plattformen. Es gibt so unfassbar viele Musik da draußen und deswegen ist einfach nur von der Wahrscheinlichkeit her gibt es heute viel, viel mehr gute Musik als früher.
Genau, wir sind naturliebende Herzensmenschen und haben hier auf dem Gelände des alten Schlachthofes eine Brache entdeckt vor 12 Jahren. Und als wir kamen, totale Wildnis. Und der Naturschutzverbund findet das natürlich super. Das war genau die Fläche, die wir nutzen wollten für unsere Arbeit hier in Soest.
Hanf haben viele immer nur natürlich den Wirkstoff THC im Kopf, der einen berauscht. Dabei hat die Hanfpflanze natürlich sehr viele andere Vorteile.
Also wir hatten wirklich schon vom 14 Meter langen US-Ghoulie, der 1500 Watt Solar aufs Dach gekriegt hat und eine komplette elektrische Inneneinrichtung wie ein Einfamilienhaus eigentlich. Bis zu dem kleinsten Kleinwagen, der dann irgendwie auch mal zum Camper umgebaut wurde.
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei. Im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
Boris.
Ja, Daniel.
Herzlich willkommen im Trubel meines Kellers.
Ach, ist das hier wieder schön. Hier ist richtig was los bei dir in der Bude.
Ja, richtig. Natürlich sind wir nicht bei mir im Keller. Ihr hört es im... Lass uns mal so 2 Sekunden schweigen kurz.
Mhm. War schon mehr als 2.
Ja, okay. Ihr hört das, ne? Wir sind wieder unter Menschen. Das kommt ja ab und zu mal vor. Zum Beispiel letztes Jahr. Da waren wir auch schon unter Menschen. Beim grünen Quartier am Schlachthof in Soest. Und da sind wir wieder. Wir durften wiederkommen, wir haben uns scheinbar nicht so ganz schlimm daneben benommen und sitzen wieder an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal, mit der Sonne im Rücken und mit Menschen, die an uns vorbeiziehen.
Wir sehen alles.
Für die, die vor einem Jahr noch nicht unsere Hörer waren oder die Folge verpasst haben oder Folgen.
Das glaube ich nicht.
Was ist das hier, Boris? Erkläre es, das grüne Quartier.
Das grüne Quartier ermöglicht Ausstellern, das können auch Vereine, Verbände, Einzelpersonen sein, weiß gar nicht, so kleinere Unternehmen auch, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, die faire Sachen verkaufen, ökologische Sachen verkaufen, selbst gebasteltes, ein buntes Potpourri.
Genau, und teilweise auch Sachen zum selber machen hier so vor Ort, ne? Man kommt ins Aktivsein. Es gibt hier Tauschbörsen für Pflanzen, Tauschbörsen für Klamotten, Spiele und so weiter. Wirklich ganz bunter Markt. Der Schlachthof ist wunderschön geschmückt auch mit coolen stoffbehangenen Ketten. Wie soll man sie nennen?
Ja, so Girlanden, ne? Ja, Girlanden aus Stoff.
Ja. Es gibt Happa Happa auch, ne?
Hapsi Papsi, leckere Sachen.
Allerdings, wenn ihr das hört, ist es zu spät, noch schnell vom Sofa hochzuspringen und hinzukommen, denn dann ist das schon gelaufen. Denn jetzt, wir befinden uns, wir können es ja transparent machen, heute ist der 21. März. Heute ist der Samstag und morgen sind wir auch nochmal hier und hoffen auf viele Leute, die redewillig sind.
Genau.
Und da tauchen wir jetzt einfach gleich mal direkt ein, oder?
Wir werden den Ausstellern eine Plattform bieten, ne? Die sich gerne hier vorstellen möchten und erzählen möchten, was sie machen. Und natürlich auch einigen BesucherInnen, die gerne möchten, was zu sich zu erzählen, warum sie hier sind, was hier so passiert.
Genau. Freut euch drauf.
Yep.
Wir tun's auch. So, und jetzt haben wir auch schon unsere erste Ausstellerin hier. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo ihr beiden. Ich bin Sabine Schumacher. Ich bin hier vom Bund für Umwelt und Naturschutz und wir betreiben hier auf dem Gelände des alten Schlachthofes die Bund Naturoase. Das ist ein BUND-Zentrum. Wir kümmern uns hier um Artenschutz, Klimaschutz und Umweltschutz für Soest.
Das klingt super. Also wir haben euch, das können wir vielleicht den Hörern verraten und Hörerinnen, ihr seid unsere direkten Nachbarn. Und das ist sehr angenehm. Ihr scheint sympathisch zu sein. Aber was ist diese Naturoase genau? Also das klang ja schon mal sehr vielversprechend. Vielleicht kannst du da ein bisschen ins Detail gehen.
Genau, wir sind naturliebende Herzensmenschen und haben hier auf dem Gelände des alten Schlachthofes eine Brache entdeckt vor 12 Jahren. Das war der Garten, total verwildert. Der hatte früher andere Nutzungen. Der ist auch angelegt worden schon in dem Moment, als der alte Schlachthof umgewidmet wurde zum soziokulturellen Zentrum vor über 30 Jahren. Und als wir kamen, totale Wildnis. Und der Naturschutzverbund findet das natürlich super. Das war genau die Fläche, die wir nutzen wollten für unsere Arbeit hier in Soest.
Und wie groß ist die Fläche ungefähr? Wie kann man sich das vorstellen?
Groß.
Ziemlich groß.
Okay.
Ja, so ein kleines Fußballfeld schon, ne?
Ja, also ich schätze mal so 3000 Quadratmeter haben wir hier.
Ach krass.
Das ist schon ordentlich.
Wow, okay. Hätte ich, also wieder was ich nicht wusste. Schön, dass ich hier bin.
Und wer kommt da so hin? Also für wen ist das so?
Das ist für alle Soesterinnen und Soester jeden Alters. Mhm. Da darf jeder kommen. Das Krabbelbaby darf kommen und die Familie darf kommen. Einzelpersonen mit grünem Daumen dürfen kommen, beispielsweise jetzt zur Pflanzentauschbörse aktuell. Tauschen wir gerade suffizient und nachhaltig Pflanzenmaterial, das eben nicht gekauft wurde, sondern im eigenen Garten übrig ist. Und wir haben Schulklassen, die zu Umweltbildungszwecken kommen, Kindergartengruppen, die zu Umweltbildungszwecken kommen, aber auch ein ganz tolles Workshop-Angebot, Feuer machen, schnitzen, Wolle färben, mit Pflanzenfarben malen. Am Feuer kochen, solche Dinge.
Also ein ganzes Programm bietet ihr dann an, also auch für, also einmal wie du sagst, Schulklassen, also Gruppen und auch für Einzelpersonen?
Für Einzelpersonen, genau. Wenn man im Internet mal schauen möchte, unter www.bund-soest.de, da ist unser Jahresprogramm abgebildet, alle Termine. Also da ist für jeden, der wirklich gerne draußen ist, was dabei.
Oh, und schön. Wenn ich mir jetzt als Familie spontan überlege, sonntags, nachmittags, wo könnten wir denn mal hin? Also steht der Garten immer auf oder bei Gruppen ist natürlich was anderes, das läuft mit Anmeldung, klar.
Aber wir hätten das sehr gerne, dass der Garten immer offen stehen könnte. Das dürfen wir aus Verkehrssicherungsgründen aber leider nicht. Einer von uns muss immer da sein. Das heißt, wenn ihr kommen wollt und einen konkreten Anlass habt, dann schickt uns doch eine E-Mail. Auf unserer Internetseite ist die E-Mail-Adresse und genau, oft ist von uns sowieso jemand da, das heißt einmal rumkommen und gucken lohnt sich immer, dann ist das Tor nämlich offen. Feste Öffnungszeiten sind immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr, dann sind die Gemeinschaftsgärtner da, die versuchen der Wildnis Herr zu werden und den Garten so im Zaum zu halten, dass wir ihn zu Bildungszwecken eben auch nutzen können.
Ja cool, und der BUND ist der Träger davon? Quasi?
Der BUND, das ist der Bund für Umwelt und Naturschutz. Das ist ein Umwelt- und Natur- und Klimaschutzverband, der bundesweit agiert, der aber auch auf der Landesebene ansässig ist. Und gerade der Landesverband des BUND ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Okay. Und vorgestern gab es einen großen Festakt im Landtag in Düsseldorf. Oh. Und zwar hat unser Ministerpräsident Hendrik Wüst dem BUND-Landesverband Nordrhein-Westfalen gratuliert zum Geburtstag und darüber hinaus sich bedankt für die Natur- und Artenschutz- und Klimaschutzarbeit, die wir landesweit machen. Dass wir unsere heimische Lebensgrundlage in Nordrhein-Westfalen schützen. Und das ist in heutigen Zeiten was ganz Besonderes, aus so politischer gestellter Persönlichkeit oder von so hoher politisch gestellter Persönlichkeit einen Dank dafür zu hören, dass man die Lebensgrundlagen schützt. Das hört man nicht immer.
Das ist ja klasse.
Darüber hinaus hat Herr Wüst sich auch bedankt für den Beitrag, den wir zur demokratischen Vielfalt und Stabilität des Landes leisten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz ist basisdemokratisch aufgestellt. Das heißt, ja, wir sind im Austausch mit Gremien des Landtags, der Landesregierung, aber eben auch hier kommunal mit der Stadtverwaltung zum Beispiel. Der BUND in Soest ist auch Mitglied als sachkundiger Bürger im Umweltausschuss der Stadt Soest und hat da leider kein Stimmrecht, aber kann seine Sach- und Fachkenntnis in die Debatten mit einbringen. Das tun wir auch.
Sehr gut. Und dann seid ihr von dem Landesverband dann hier in Soest sozusagen ein Ableger, eine eigene Organisation vor Ort.
Genau, wir sind eine Gliederung, so heißt das dann, in der Fachsprache eine Gliederung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Und als solche genießen wir mit diesem ganz tollen Naturgarten eine besondere Förderung. Es gibt in Nordrhein-Westfalen 6 BUND-Zentren und die Naturoase hier am Alten Schlachthof ist ein BUND-Zentrum davon. Das heißt, wir werden innerhalb des Landesverbandes mit unseren Aktivitäten, mit der Vielfalt, dem breiten Angebot und aber auch mit dem tollen BUND-Team, das wir hier haben, das politisch aktiv ist, aber eben auch im Garten und in der Bildung, gesehen vom Landesvorstand und entsprechend auch gefördert.
Und wenn ich jetzt Lust bekommen habe, da mich irgendwie zu engagieren, geht das auch?
Dann kommst du, je nachdem, was deine Interessen sind. Also wenn dein Thema klimaresilienter Garten ist, so, oder naturnahes Gärtnern oder Wildbienenschutz, dann kommst du donnerstags von 16 bis 18 Uhr einfach in die Naturoase. Mhm. Da sind wir und da kann man dann mitmachen. Wenn du politisch aktiv werden möchtest, dann treffen wir uns hier im BUND-Raum. Wir haben festen Raum hier auf dem Gelände des alten Schlachthofes. Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Das sind die politisch Orientierten. Da sind die Leute, die auch im Umweltausschuss sitzen, die sich mit dem Klimaschutz beschäftigen. Da treffen wir uns. Da könnt ihr dann gerne kommen. Toll. Oder auch in dem Fall wieder eine E-Mail schreiben.
Mhm. Ja, toll. Vielen Dank für das umfassende Bild. Und ja, ich würde schon fast sagen, auf weiterhin gute Nachbarschaft. Ja.
Wünschen wir uns auch.
Schönes Wochenende. Ja.
Schöne Veranstaltung.
Genießt die Sonne.
Danke.
Ja, ihr auch. Danke. Ciao.
Ciao. So, und schwupps haben wir den Nächsten vom Mikro. Wer bist denn du? Erzähl mal.
Ja, hallo erstmal. Ich bin Markus und bin Projektleiter im Kulturquartier direkt hinter euch. Mhm. Können jetzt die Hörenden leider nicht sehen, aber wir sind ein Teil des Schlachthofs hier. Genau.
Okay, seid ihr schon lange da?
Uns gibt es seit dem letzten Jahr als dritte Orte, als Teil der dritten Orte, was eine Förderung des Landes NRW ist. Mhm. Und als Kulturquartier seit Oktober.
Okay. Cool. Und wenn die Leute heute zu euch kommen, was finden sie bei euch und ja, was stellt ihr was aus oder wie sieht das aus bei euch?
Also hauptsächlich sind wir heute als Tauschbörse da. Das bedeutet, dass Leute gerne Sachen vorbeibringen können. Das können Kleidung sein, das können Bücher sein, das können alle möglichen Medien sein, Spiele, was auch immer sie wollen. Und sie können natürlich kostenlos auch was mitnehmen, einfach damit Leute Dinge, die einfach zu wertvoll zum Wegschmeißen sind, es mitnehmen können oder auch, wenn sie selber es nicht wegwerfen wollen, es dann vorbeibringen können. Genau.
Ja, super. Und ja, was, also jetzt mich interessiert natürlich, wahrscheinlich ist Daniel vorgebildet, ich nicht. Was ist denn das Kulturquartier? Erklär mal.
Ja, also eigentlich müsste man eher sagen, was sind denn die dritten Orte? Ja, denn,
oder so.
Ja, ja, also wir haben uns als Verein Kulturquartier des dritten Ortes hier in Soest angenommen. Und die dritten Orte sind, also der erste Ort ist halt das eigene Zuhause, das zweite ist halt die Arbeit und der dritte Ort soll halt, naja, die Gemeinschaft sein oder ein Haus innerhalb der Gemeinschaft, wo Bürgerinnen und Bürger selbst Kultur machen können. Also sie können ja Schauspielerei sowohl anbieten als Training oder eben als Gäste. Wir haben das die Kreativwerkstatt, wo halt auch gemalt wird oder gebastelt wird, je nachdem. Wir haben ein Wohnzimmer, in dem halt auch Leute Lesungen geben können, also vor Kindern oder vor anderen Erwachsenen, wo die dann auch ihre eigenen literarischen Fähigkeiten üben können. Eigentlich alles, was einem einfällt, ist bei uns möglich. Und das unter dem Deckmantel oder dem Decknamen Kulturquartier.
Okay, und wie komme ich jetzt dann zu euch hin? Also kann ich irgendwo anrufen, E-Mail schreiben, vorbeikommen?
Genau, also wir haben natürlich eine Webseite, die heißt www.kulturquartier-ost.de und da findet man die wichtigsten Informationen, da findet man auch unsere Sparten, also unsere Angebote. Also wir unterscheiden ein bisschen zwischen den Leuten, die auch tatsächlich Teil des Vereins sind und den Leuten, die zum Beispiel einen eigenen Verein gegründet haben, aber vielleicht keine Räumlichkeiten haben oder etwas in der Art, die können dann natürlich genauso zu uns kommen. Und da sieht man dann, was wir halt im Angebot haben. Und ja, wenn da was Passendes ist, dann kann man immer teilnehmen. Man sieht es auch im Kalender, also es gibt ja den Veranstaltungskalender in Soest, da sind wir auch immer vertreten. Oder wenn man etwas nicht findet, ist man immer frei, das selbst anzubieten. Und da schreibt man uns dann ganz kurz, wie findet ihr die Idee zum Beispiel? Ja. Okay. Wichtig ist, das muss ich immer anmerken, es muss immer öffentlich für alle zugänglich sein. Also es dürfen keine Menschen diskriminiert werden und so weiter. Es ist natürlich klar, dass bestimmte Zielgruppen angesprochen werden können, aber es sollte schon immer offen sein.
Ja. Und ob das dann ein Angebot ist, was einmalig ist oder über 10 Wochen geht, das ist ganz egal.
Das
also ist quasi offen für alles.
Genau, also es gibt natürlich Angebote, die machen mehr Sinn auch zu Saisons. Also wir haben auch BUND hier oder Mitmachgarten Repair Café hat jetzt im März wieder angefangen. Die bieten sich im Winter schlechter an. Es gibt aber auch Sachen, die finden nur einmal im Jahr statt. Zum Beispiel den Gratis-Rollenspieltag. Also wir haben auch 2 Sparten hier, beziehungsweise 1 Sparte und einen Kooperationspartner für Tabletop, Trading Card Games und Pen and Paper Rollenspiel. Also wir haben auch was für jüngere Leute. Also wir haben nicht nur...
Ich bin alt auf jeden Fall. Das ist so eine Welt, die ich... Also ich gucke da mit Faszination zu, aber ich verstehe das alles nicht. Aber gut, nee, aber ja. Ist ja cool, dass es das gibt.
Dann aber auf jeden Fall vorbeikommen. Also ja? das ist kein Ausschlusskriterium.
Dann werden wir auch nicht... Also Boris ist ja noch deutlich älter als ich. Wir werden nicht komisch angeguckt, weil wir schon alt sind.
Nee, gar nicht. Also ich müsste jetzt den Marc dazu holen, der ist der erste Vorsitzende hier. Ich glaube, der ist ein Ticken älter als ich und der leitet das ja sogar. Okay. Also Alter ist bei uns kein Thema. Ja, auch cool. Jünger zu sein ist kein Thema.
Ja. Ja, das hört sich super an. Vor allen Dingen so ein riesen Blumenstrauß, ne? Also
ja.
Volle Produktpalette wird geboten, cool.
Ja, genau. Also ich könnte jetzt gar nicht alles nennen, was wir anbieten. Deswegen lohnt es sich wirklich auf die Webseite zu gucken oder eben noch besser in den Veranstaltungskalender, weil man dann sieht, was auch gerade angeboten wird.
Mhm. Super. Wie war das? Kulturquartier-soos.de?
Genau.
Ja, okay.
Es geht auch Kulturquartier ohne das -soos.de, aber ja.
Cool.
Oder einfach googeln.
Ja. Oder Ecosian oder wie das dann heißt.
Ah ja, stimmt. Ja. Oder DuckDuckGo habe ich vor kurzem gehört.
Aha.
Ah. Ja.
Oh, lernen wir auch noch was.
Ja. Oh. Genau. Ja, das sowieso. Cool. Ja, du. Ja, vielen Dank für den Besuch. Das ist... Ja. Wieder sehr erhellend, weil auch das habe ich nicht geahnt.
Ja, ist doch schön. Ja, dann gut, dass ich kurz hier sitze. Ja,
ja, das finden wir klasse.
Super,
perfekt. Alles klar.
Schönen Dank und ja, weiterhin viel Erfolg, viele Besucher, gute Tauschzeit für euch.
Dankeschön, hoffen wir auch. Ja.
Alles klar.
Ciao, bis dann. Spaß.
Danke. Achtung, Achtung, ein kleines Easter Egg eingebaut. Der Boris ist gerade unterwegs. Das heißt, er hört nicht, was ich jetzt gerade sage. Vielleicht auch eine kleine Kontrolle meinerseits, ob er die Folgen anschließend denn mal hört, die wir dann so fabriziert haben. Boris, ich hab dich lieb. So, und der Nächste ist uns vors Mikro gesprungen. Hi, wer bist du?
Hi, ich bin der Lars.
Lars, schön, dass du da bist. Warum bist du hier?
Ich bin nicht hier, weil ich Besitzer von einem kleinen Plattenladen bin, beziehungsweise von einem Secondhand-Plattenladen. Und das ist quasi so der Anknüpfungspunkt für mein Business, also der Secondhand-Gedanke einfach.
Ja, sehr gut. Wir haben gerade schon mit jemandem gesprochen, der eine Tüte von dir hatte, so eine Überraschungstüte.
Ja, sehr cool.
Für einen Fünfer, glaube ich, ne?
Genau, es ist so ein Special, das haben wir letztes Jahr quasi das erste Mal gemacht, als wir bei einer anderen Veranstaltung hier beim anderen Quartier am Schlachthof waren.
Ja.
Wo wir halt diese Mystery Bags gemacht haben, wo wir einfach, ja, wie gesagt, für einen Fünfer. Und wir schreiben dann drauf so ein bisschen, aus welcher Dekade das Ganze ist, ein bisschen die Musikrichtung und ein paar Hinweise oder eine Beschreibung, worum es geht, dass man halt ein bisschen so, keine Ahnung, ein bisschen Rätselspaß hat. Und und ich schreibe auch immer dabei, kein Schrott, also ist jetzt nicht so, dass ich da die 5-Euro-Platten entsorge, die ich sonst nicht loswerde, sondern das sind halt wirklich Sachen, die aus meiner Meinung wirklich gut sind und sind meistens auch bekannte Künstler, nicht nur, aber viel halt auch.
Genau. Ja, ja.
Und das wird sehr gut angenommen tatsächlich, das finden die Leute richtig cool, was mich sehr freut.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, ich habe an mir festgestellt, das ist jetzt alles ein bisschen unromantischer als mit deinen Platten, aber beim Streamer meiner Wahl habe ich angefangen, jetzt freitags immer diese neuen Releases zu hören. Ich habe festgestellt, dass ich kaum noch, also ich mache Musik, aber ich höre kaum noch Musik.
Okay, krass.
Wenn ich im Auto sitze, dann meistens Podcasts und ja, je nach Stimmung schon auch mal Musik, aber eher Podcasts. Und habe gedacht, irgendwie das Neue geht völlig an mir vorbei. So, und ich bleibe immer auf den alten Sachen hängen, die aber toll sind nach wie vor.
Absolut.
Aber jetzt habe ich dann doch mal gedacht, nee, komm, versuch mal. Und ja, hier höre ich ein bisschen rein und habe auch ein, zwei Perlen gefunden und ganz viel, was ich weiterskippe.
Definitiv. Ich meine, durch die Platte bin ich natürlich auch so ein Stück weit so ein Oldschool-Typ, aber nicht nur. Also klar, wie gesagt, da Secondhand-Vinyl, da sprechen wir halt hauptsächlich von den 70er Jahren, von den 80er Jahren. Ab 90ern wird es ein bisschen dünner. Das heißt, ich bin auch selbst Freund der genannten Dekaden. Andererseits bin ich aber auch jemand, der Meinung ist, dass es noch nie so viel gute Musik wie heutzutage gegeben hat, weil das einfach ein Wahrscheinlichkeitsding ist. Es gibt heutzutage so unwahrscheinlich viel Musik. Ich meine, jeder kann relativ einfach selbst Musik produzieren, selbst Musik rausbringen über die ganzen digitalen Plattformen. Es gibt so unfassbar viele Musik da draußen und deswegen ist einfach eine, von der Wahrscheinlichkeit her gibt es heute viel, viel mehr gute Musik als früher. Früher wurden halt nur, war es halt viel weniger, was es gab. So. Das heißt nicht, dass ich jetzt aktuell eine neue Band sehe, die die Qualität der Beatles hat, aber darum geht es halt auch gar nicht. Aber in der Breite gibt es einfach so viele gute qualitative Musik heute.
Ja, das ist genauso wie mit der Wahrscheinlichkeit für Aliens.
Ah, absolut. Bin ich dabei. Vielleicht ein Thema für einen anderen Tag, aber bin ich voll dabei.
Okay. Erzähl mal, wie kommst du denn an deine Platten, die du dann verkaufst? Sind das dann irgendwie Haushaltsauflösungen oder andere Läden, die pleite machen oder wie geht das?
Eher Ersteres. Also es ist tatsächlich so, dass es
entweder alte Sammler sind, also nicht die Menschen alt, sondern alte Sammlungen, ne? Die halt ihre, die Menschen, die ihre Sammlungen von früher halt wirklich verkaufen wollen, die halt in den 70ern, 80ern, wie gesagt, die Platten gekauft haben und die jetzt seitdem quasi rumgestanden haben, die jetzt loswerden wollen. Ganz oft sind es halt auch irgendwelche Sachen, wo es halt Nachlässe sind natürlich, wo der Vater, der Ehemann, die Ehefrau, wer auch immer da gestorben ist und die Sachen dann nur noch rumstehen und die Leute, die loswerden wollen. Mhm. Das sind eigentlich die Hauptsachen, wie ich Sachen aufkaufe. Und da ich ja meinen Laden halt auch habe, funktioniert das inzwischen auch so, dass die Leute auf mich zukommen. Mhm. Also ich muss wenig aktiv Werbung machen, dass ich halt Platten ankaufen möchte, sondern die Leute kommen halt zu mir in den Laden oder kontaktieren mich anderweitig und kommen dann zu mir in den Laden, um mir ihre Sachen anzubieten. Das ist quasi ein Selbstläufer, was total super ist.
Wo ist denn der Laden?
Der Laden ist in Werl, also direkt hier in der Nachbarschaft, in der Steiner Straße. Aber wie gesagt, in Werl, der Laden heißt Records for Future. Das heißt, wenn man ein bisschen googelt, Plattenladen in Werl, da findet man mich, Records for Future. Da sind wir. Wir haben ein ganz kleines, schnuckliges Ladenlokal mit 18 Quadratmetern. Wir machen das Ganze jetzt seit 5 Jahren.
Oh, okay.
Der Laden ist bis unter das Dach quasi gefüllt mit Platten, weil auch, wie gesagt, regelmäßig die Leute kommen und mir Sachen verkaufen. Und ja, das macht total Spaß. Und genau.
Super.
Und also wenn das jetzt ja gebrauchte Platten sind, dann muss ja auch eine Qualitätskontrolle erfolgen. Hast du jede einzelne Platte in deinem Laden gehört, ob da nicht so Sprünge drin sind oder was auch immer?
Naja, dann müsste ich irgendwas erfinden, was den Tag länger als 24 Stunden macht, um jede durchzuhören. Also tatsächlich ist jede Platte, die bei mir ins Sortiment kommt, ist optisch begutachtet und gereinigt. Das heißt, da wird kein Schrott oben drin stehen. Natürlich muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass es gebrauchte Platten sind, die bis zu 50, 60 Jahre alt sein können. Das heißt, da kann es schon mal sein, dass vielleicht mal ein Knackser und ein leichtes Rauschen dabei ist. Aber wie gesagt, die sind alle begutachtet, alle gereinigt und grobe Sachen kommen bei mir nicht in Auslage.
Ja. Okay, cool.
Super.
Ja, hört sich spannend an. Boris, hast du eigentlich einen Plattenspieler?
Nee, den habe ich meinem Vater vermacht. Der steht bei meinen Eltern zu Hause.
Der, gut, der hat es aber auch verdient. Der ist ja auch sehr musikaffin.
Ja.
Meine erste bewusste Plattenspielererfahrung ist aus meiner Kindheit. Mein Bruder hatte einen Plattenspieler. Und dann war als Beigabe in einem Mickey-Maus-Heft eine CD, wollte ich schon sagen, eine Platte mit dem alten Didi Hallerford, ein Palim-Palim-Witz.
Sehr schön.
Und die habe ich liegend auf dem Bett meines Bruders tagelang nur immer in Dauerschleife gehört und hab dabei geweint vor Lachen. Ach schön, Platten aber können tolle Sachen hervorrufen.
Absolut, genau das ist auch so ein Punkt, was meiner Meinung nach ein ganz essentieller Punkt darin ist, dass die Schallplatte aktuell auch wiederkommt. Das ist einfach dieser Erinnerungsfaktor, dieser Nostalgiefaktor. Die Leute, es sind ja nicht nur neue Käufer, die jetzt Schallplatten wieder kaufen, sondern es sind ganz viele auch halt von damals, die früher gekauft haben und dann halt irgendwie seit 90ern, irgendwie 20, 30 Jahre keine Platten mehr gekauft haben und jetzt das wiederentdecken, weil da halt auch Erinnerungen dran stecken. Die stehen da bei mir im Laden und gucken durch die Platten und die sagen, ach, das war meine erste oder die habe ich da und da. Viele wissen dann noch, wo die gekauft haben, 1976. So. Und dann denkst du dir so, krass, aber das ist einfach, da hängen total viele Erinnerungen dran.
Ja, im Gegensatz zu CD. Da wird wahrscheinlich in 5 Jahren keiner mehr wissen, dass es die überhaupt mal gab.
Also bin ich auch der Meinung, also ich selbst bin jemand, der auch CDs noch kauft. Ich bin halt sowieso ein bekloppter Sammler. Ich sammle halt Vinyl und CDs. Mhm. Aber trotzdem bin ich auch der Meinung, dass wir das Ende der CD definitiv miterleben werden. Also ich persönlich glaube, dass irgendwann in den nächsten 20 Jahren der Punkt erreicht sein wird, wo keine neuen CDs mehr produziert werden. Mhm. So, weil einfach ich meine, wenn man sich den Umsatz anguckt, der geht halt ganz steil nach unten von der CD, hier over hier, immer weniger CDs werden verkauft.
Ja.
Und es wächst halt niemand nach. So, bei Vinyl ist es halt so, du hast auch viele junge Leute, die das für sich entdecken, aber bei der CD ist es nur noch, das ist halt irgendwie 40, 50 plus, die Leute kaufen noch CDs, aber die werden halt irgendwann weg sein, machen wir uns nichts vor.
Mhm.
Und junge Leute, die CDs kaufen, geht es so gut wie gar nicht.
Nee, genau. Wir haben das auf unseren Konzerten irgendwann festgestellt. Wir hatten so in Eigenproduktion so eine erste EP gemacht und so. Die ging auch wahnsinnig gut weg und irgendwann hatten wir da immer noch so Restbestände und haben die mitgenommen. Und dann kamen aber die Leute nach dem Konzert und haben gesagt, man findet euch gar nicht bei Spotify. So, und dann, ja, aber nimm doch gerne CD mit. Ja, aber ich habe keinen CD-Player mehr.
Genau.
Und dann ja im Auto? Nee, da auch nicht mehr. Also,
oder ein DVD-Player? Nee, habe ich auch nicht mehr.
Ja. Ich muss mich ja outen, ne? Ich bin ja ein Kassetten-Fan. Aber das hat etwas Fuckeliges damit zu tun, weil ich jemand bin, der immer gerne repariert und fuckelt.
Okay.
Und ich habe tatsächlich früher Kassetten auseinandergenommen, wo dann die Bänder gerissen waren, habe die wieder zusammengeklebt, weil das fand ich immer geil. Da konntest du irgendwie kurz schneiden, konntest du was dann machen.
Kassette ist halt auch so ein Thema. Ich meine, mein Schwerpunkt ist zwar Vinyl, aber bei mir im Laden habe ich auch ein bisschen CDs und ein bisschen Kassetten halt auch, weil auch gerade die Kassette hat halt so ein Mini-Mini-Mini-Revival. So. Ja. Das ist halt auch so, ich meine, klar, Kassette war noch nie ein dankbares Medium, ne? Klang noch nie gut und war halt sehr anfällig, wie du sagst, man konnte da auch schnell mal was reparieren, weil man es halt auch musste, weil die Dinger... Ne?
Ja, genau.
Aber es hat auch so einen gewissen Kultfaktor halt einfach. Ne? Und auch tatsächlich, wie gesagt, auch aktuell ist die Kassette wieder so ein bisschen im Kopf.
Aber auch da haben ja so diese Hörspielproduzenten und so, die haben ja auch Kassette irgendwann eingestampft, ne? Europa und so, die machen glaube ich keine mehr,
Kassette war irgendwann tatsächlich auch komplett tot, ja.
Das heißt, dieses Mini-Revival funktioniert auch nur mit Gebrauchten quasi.
Bei mir auf jeden Fall ja, aber tatsächlich ist es halt so, dass auch viele, das heißt viele ist wahrscheinlich übertrieben, aber manche große Künstler machen auch wieder eine kleine Kassettenauflage. Also von Taylor Swift wirst du sicherlich die aktuellen Platten auch auf Kassette kriegen.
Ja, ja gut, von der gibt's alles. Ja. Ja, cool. Vielen Dank für den Einblick in dein Geschäft.
Danke euch.
Und hoffentlich dir ein gutes Geschäft.
Dankeschön.
Mach's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.
So, jetzt haben wir hier einen Gast des Grünen Quartiers mitsamt seiner Familie hier vom Mikro sitzen. Erzähl mal, wer bist du oder wer seid ihr und warum seid ihr hier?
Ich bin Julius und wir sind eigentlich bei jedem Quartier hier, weil wir in der Nachbarschaft auch wohnen. Wir kennen die Veranstalterin, freuen uns immer, dass etwas Neues erschaffen wird in Soest. Wir waren selber vor 3 Jahren auf dem ersten Weihnachtsquartier als Aussteller hier. Mhm. Und jetzt sind wir immer als Besucher hier. Für die Kinder ist es schön und man muss ja auch alles supporten, was irgendwie im kleinen Stil groß gemacht wird, wo noch Menschen hinterstehen. Und deswegen sind wir gerne hier.
Cool. Was habt ihr ausgestellt damals?
Wir haben Speiseöle produziert oder produzieren noch Speiseöle, Leinsamenöl, Hanfsamenöl, haben Hanf selber angebaut in Velva, Nutzhanf, bis vor einigen Jahren. Ein paar Hektar und genau, deswegen waren wir hier und haben uns hier ein bisschen die Leute mit gutem Öl versorgt.
Oh cool, und das macht ihr immer noch? Also macht ihr immer noch irgendwas in der Richtung?
Genau, wir sind immer noch am Start, wir haben CBD-Öle, Leinöl und sind da gut vertreten. Es wird natürlich immer, es wurde zwar alles legalisiert, trotzdem ist natürlich der ganze Hanfsektor immer noch schwer, obwohl die Pflanze natürlich gerade mit Nachhaltigkeit viel zu tun hat. So, man kann aus Hanf, haben viele immer nur natürlich den Wirkstoff THC im Kopf, der einen berauscht. Dabei hat die Hanfpflanze natürlich sehr viel andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass sie einfach die Hanffaser deutlich langlebiger ist als Baumwollfaser. Sie wächst deutlich schneller. Man kann mehr Papier daraus herstellen. Es bindet viel CO2. In Italien haben sie schon viel gesehen. Da wird viel angebaut, auch um die Böden aufzureinigen. In Deutschland gab es mal deutlich mehr. Es ist immer wieder phasenweise zurückgegangen, weil dann irgendwelche Biolandwirte Probleme bekommen haben mit den Behörden. Und ich hoffe, dass in Zukunft einfach der Hanf wieder normaler angesehen wird. Mhm. Dass man ihn einfach überall blühen sieht, weil es ist einfach eine schöne Pflanze. Sie wächst sehr schnell, deutlich schneller als Bäume. Man kann mehr Papier daraus herstellen. Als Dämmstoff für die Häuser ist es ein Dämmstoff der Zukunft. Ich denke immer, er ist zu nachhaltig. Das heißt, Firmen oder Unternehmen können nicht so viel Geld damit verdienen, weil Kunden in der Regel, wenn sie T-Shirts kaufen, einmal kaufen und dann haben sie erstmal sehr lange ein sehr gutes T-Shirt. Und dementsprechend ist Hanf ein sehr nachhaltiger Stoff, der natürlich gerade immer noch durch die damaligen Zeiten sehr verpönt ist.
Ja, aber das kann ich nur unter... Ich habe 2 Hanf-T-Shirts, die sind mega. Ja. Also vom Tragekomfort her, auch beim Sport und so. Also eigentlich ist das ein mega geiles Material.
Genau, es absorbiert einfach den Schweiß viel besser. Es ist MRSA-Keime im Krankenhaus, können sich nicht so gut vermehren. Also es hat eigentlich sehr viel Potenzial. Ist leider nur immer noch sehr schlecht angesehen, aber gerade bei uns haben wir auch sehr viele ältere Kunden, die die Pflanze gerne mal anbauen wollen. Jetzt durch die Legalisierung kann man zu Hause auch 3 blühende Pflanzen anbauen. Man hat es jetzt gesehen, bei Netto gab es Hanfsamen. Also es geht in die richtige Richtung. Leider wird natürlich immer erst legalisiert, dann ist die nächste Regierung wieder dagegen. Man hat keinen grünen Faden in Deutschland, weswegen auch Großinvestoren aus anderen Ländern natürlich immer noch zaghaft sind. Weil einfach die Zukunft nicht vorhersehbar ist. Wir haben keinen grünen Faden. In der Schweiz wurde 2016 Hanf legalisiert. Dann haben sie jetzt Projekte gemacht mit THC-Anbau, jetzt werden sie es auch legalisieren. Also ist einfach in der Politik ein grüner Faden. Und gerade in Deutschland sehen wir es ja in jedem Bereich so, egal was, man kann eigentlich nirgendwo mehr geradeaus investieren, weil einfach jede Regierung was anderes sagt und es gibt keine Expertenmeinung richtig. Ne?
Da ist was dran. Wo kriegt man denn eure Produkte?
Jetzt nur noch online, da auch wir, es gab mal in Soest ein paar Läden, die aber auch alle durch behördliche Maßnahmen, sage ich mal, so restriktiv behandelt wurden, dass sie einfach keinen Umsatz mehr gemacht haben. Also Hanf muss man leider immer noch online kaufen, weil einfach die Kundschaft oder weil es in kleinen Städten wie Soest einfach zu wenig Kunden dann gibt dafür. obwohl natürlich das Interesse wächst. Aber auch natürlich ist es leider behördlich immer sehr schwer alles. Deswegen gibt es das online bei naturburschen.shop, gibt es die Produkte und genau.
Mhm. Cool.
Spannend.
Noch was sagen? Okay, sehr schön, ja.
Ja, cool. Ja, vielen Dank für den Besuch.
Dass ihr hier seid, genau. Und schön. Ich würde sagen, man sieht sich nochmal, ne?
Ja, ja, sehr gerne. Wieder so ein unverhofftes Treffen, Mensch. Cool.
Ja, ja,
cool.
Mega.
Danke dir.
Danke dir.
Euch.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
So, hier haben wir den nächsten Professionellen. Aha. Wer bist du?
Kurz gesagt, ich bin Kai.
Hi, Kai.
Hi.
Und in welcher Funktion bist du heute hier?
Also heute hier angefragt als, ja, wie will man sagen, als direkt vermarktender, nachhaltiger Gärtner, würde ich mal sagen. Mhm. Weil wir unseren Gärtnerhof hier in der Nähe von Soest haben, also in dem kleinen Ort Röllingsen, was immer die wenigsten nicht kennen.
Ich hatte mal eine Vermieterin aus Röllingsen.
Ich kann mir vorstellen, wer, aber es ist,
schätze spielt auch
keine Rolle. Ja, es ist ja einfach ein alter Gärtnerhof, alt, ja, oder seit 33 Jahren jetzt ein biologisch dynamischer Gärtnerhof. Mhm. Und dadurch ist er schon bekannt bei manchen, aber eben nur in einer gewissen Bubble. Aber zu dem Konzept, wie es hier heute ist halt, sprich Nachhaltigkeit, passt es einfach super rein. Mhm. Und auch mit Pflanzen zu heute zum Frühlingsbeginn. Mhm. Ist genau. Ja, heute kalendarisch.
Ja, Freitag, glaube ich, war er.
Ne? Oder war
also gestern.
Ja.
Mhm. Ja, cool.
Genau.
Vor allen Dingen spannend, ey, wir sind jetzt, ey, Boris, wenn jetzt diese Wochen rum sind, dann sind wir die Obergärtner, oder?
Wir sind die Megagärtner.
Also wir hatten vor, na gut, wenn die Folge rauskommt, vor 3 Folgen hatten wir die Theresa da, die über ökologischen Anbau von Schnittblumen gesprochen hat.
Ja.
Weil die ja sonst für gewöhnlich auch aus der ganzen Welt kommen. Ne?
Und genau, special.
Wer weiß, wie pestizidbeladen sind und so weiter. Und dann hatten wir die letzten 2 Folgen einen, wie hat er sich genannt? Naturgärtner, nein.
Ja, doch
irgendwie
Naturgärtner.
So, ja.
Okay, genau. Guck mal, seid ihr mitten im Thema.
Genau.
Aber der eher Gärten anlegt.
Also Gartenlandschaftsbau.
Ja, genau, so in die Richtung, aber so wollte er es nicht verstanden wissen. Also
okay.
Er sagte, wenn er sagt, ich bin Gartenlandschaftsbauer, dann kommen die ja sofort, dann kannst du ja mal eine Terrasse machen oder so. Aber er sieht das schon eher so von den Pflanzen aus und so das Ganze sinnvoll aufzubauen, dass auch die Besitzer des Gartens am Ende wenig Arbeit haben und den Pflanzen auch nicht ständig irgendwelche unnützen Schnitte angetan
also
werden müssen.
Wenig zu tun, weil naturnah, weil er sagt mal, wenn ihr die Pflanzen behandelt, wie normal man die behandelt, dann wehren die sich und dann habt ihr noch mehr Arbeit. Wenn ihr ganz naturnah damit umgeht, dann habt ihr was davon, die Pflanzen was davon und du hast einen Wohlfühlort und nicht irgendwie was ganz Tolles aussieht, aber nicht nutzbar.
Quasi. Ja, cool. Ja, das ist ja das Spannende, wenn man so ein bisschen in die Beobachtung kommt, was Natur ist und Natur will, dass man dadurch gleichzeitig in so eine Resilienz kommt. Ne?
Genau.
Also, dass so vieles ist ja gegen und das erzeugt auch immer gegen. Mhm. Ich meine, das ist im Sozialen ja auch so. Ne? Aber wenn man ein bisschen sich versteht und aufeinander zugeht und auch das, die Organisation, sprich irgendwie die Pflanzen dann da oder so, versteht und ein bisschen machen lässt. Ich meine, die haben den perfekten Bauplan in sich. Ne? Wieso meint man da als Mensch immer groß dran rumfuhrwerken zu müssen und dann wird es irgendwie besser? Also, da habt ihr aber 2 Perlen da gehabt, weil gerade, ne, wie du sagst, mit Zierpflanzenbau ist ja richtig hardcore, was da der Umwelt angetan wird und den Menschen,
die
mit den Mitteln umgehen, was da angetan wird. Ist einfach ein mega spezieller Bereich, ökologische Blumen. Meiste Kommentar, ich will das Zeug doch nicht essen. Wieso, ne? Ja, ist ja immer, wenn es um ökologische Geschichten geht, ist ja immer sehr ich-bezogen, ne? Ist immer ausgeblendet, es muss mir gut tun. Aber ich meine, gleichzeitig ist ja das Coole, da wo was angebaut wird, dem Ort tut es auch gut. Der Natur tut es da gut, dem Menschen tut es da gut. Und dann auch noch mit also nicht Gartenlandschaftsbau, sondern nachhaltiger Gartenentwicklung oder was der Mensch gemacht hat.
Ist auch jetzt eine Ausnahme. Kommt gerade ein Zug reingefahren.
Nein, Fall.
Alles gut.
Nächster Halt.
Ja.
Röllingsen.
Aber erzähl doch mal.
Traveling bis
Soesterbahn. Aber man hört ja schon, dass du ja Mega-Experte bist. Erzähl doch mal ein bisschen was auch von dem Hof, von dir. Ich meine, du bist da ja jetzt ja auch noch gar nicht so lange her, dass du da eingestiegen bist, ne?
Genau, also ich bin da jetzt seit 8 Jahren oder muss sagen wir, also mit Maike und dem Sohn Friedel sind wir vor 8 Jahren da hingekommen. Den Ort kannten wir schon etwas länger. Wir waren schon vorher im Köln-Bonner Raum auf dem Demeter-Betrieb auch 7 Jahre und haben da rumgegärtnert. Und hier war es dann eben die Frage mit diesem speziellen Hof da jetzt oder dem Gärtnerhof, wie geht's da weiter? Generationsfrage. Die Gründergeneration haben welche gesucht, die es abgeben wollen. In der Landwirtschaft auch immer ein Riesenthema. Findest du überhaupt noch wen, der da Bock hat, das weiterzumachen? Genau, und wir waren auf einer Suche im Prinzip nach einem Ort, den wir mitgestalten können. Und dann kam das eine zum anderen und da hat es ganz gut gepasst, dass wir jetzt in die Nachfolgergeneration gegangen sind, mit in den Betrieb eingestiegen sind, in der Verantwortung. Und das war jetzt vor 7 Jahren dann, genau. Und dann in den letzten 2 Jahren so die Hofabgabe von der Gründer-Family erfolgte. Und wir das halt übernommen haben und Anfang 25 dann eben noch 2 mit eingestiegen sind, Jana und Simon, die vorher auch schon auf dem Hof lebten und sich das auch mit vorstellen konnten. Von daher war es die glückliche Fügung, dass wir da jetzt zu 4 sind, die das Ding verantworten. Wir haben so 14 Angestellte insgesamt. Und dann ist es natürlich schön, wenn du mehrere Schultern hast zum Verteilen.
Auf jeden Fall. Und ihr macht ja, wenn ich das so sagen darf, ja auch noch ein bisschen mehr als jetzt reines Gärtnern. Ne, ist ja viel auch drumherum. Ne, auch sozial und verschiedene Projekte. Magst du da noch mal was zu sagen?
Ja, gerne. Also genau, einfach nur Gärtnern ist immer ein bisschen schade, weil dann fehlt so ein bisschen der Kontakt zu Menschen. Also wenn du irgendwie anonym was wegschickst vom Hof. Also einmal ist natürlich durch die Direktvermarktung, dass wir alles direkt vermarkten, viel Kontakt zu den Verbraucher, Verbraucherinnen. Das ist schon mal schön auf den Märkten, auf dem Hof oder auch die Hauptding mit den Abokisten, die wir haben. Da kennen wir auch viele oder die kommen auch auf dem Hof zu Veranstaltungen, gucken sich da an, was da läuft oder uns auf die Finger. Das ist eine gute Sache, gute Biokontrolle. Genau, und dazu gekommen ist ja auch noch, dass der Hof ist einfach hergepädagogisch, dass man da noch schön arbeiten kann. Und das hat die Jana mitgebracht als ausgebildete Waldorfpädagogin, dass wir eben wirklich jetzt immer mehr Kids auf dem Hof rumspringen haben und sie da coole Konzepte entwickelt hat. Ja, dass Kinder einfach mal wieder Dreck unterm Nagel haben, dass die mal wieder einfach eine Möhre aus dem Boden ziehen und in den Mund stecken oder es auch verkochen. Aber da sie einfache Naturerlebnisse haben auf dem Hof. Und genau, wie gesagt, das gibt der Hof her und ich glaube, es ist total dringend nötig, die Kids auch wieder in so natürliche Begegnungen kommen zu lassen und das merkst du denen auch an. Ne?
Mhm. Boris, wenn ich einen Stichpunkt sagen darf, ja. Entkopplung. Das ist nämlich das meistgenannte Wort von Boris bei uns im Podcast, glaube ich, und ja, passt da gerade ganz gut. Gegen die Entkopplung.
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Ja, wunderbar, das ist toll. Und eure Produkte, hast du schon gesagt, kriegt man über eine Abokiste, aber auch genau. In verschiedenen anderen Ecken von Soest?
Ja, also Abokiste ist das Hauptding, unsere Überraschungsbox, die viele Haushalte kriegen in Soest, aber auch bis ins Sauerland rein. Ansonsten sind wir auf Märkten, auch im Sauerland. In Meschede haben wir 2-mal die Woche, dienstags und freitags sind wir da auf dem Markt. Ja, und auch selbst auf dem Hof sind wir 2-mal in der Woche, dass wir da stehen und unsere Güter feilbieten.
Schön.
Genau. Sehr schön. Klassisch, ne? Mega. Markt, Hofverkauf. Ja, und hier noch im Soest, in dem Bioladen, im Lebensgarten, da sind ja auch noch Produkte von uns.
Ja.
Das sind so die Hauptsachen. Und so in ein paar Kita-Küchen verschwinden immer noch so ein paar Sachen oder haben wir jetzt auch angeboten, so Snackboxen für Kitas, die Zwergenbox und die Riesenbox, je nachdem, wie viele Kinder da sind.
Cool.
Genau, haben wir jetzt die Kitas angeschrieben, weil eben auch da ist es. Ne? Also Kinder müssen früh lernen, was Geschmack ist. Und wenn sie dann nochmal auf dem Hof rumkommen und da noch ein bisschen zugucken, umso besser. Das sind so die Verteilstränge.
Ja, sehr cool.
Ich stelle mir das gerade so vor. Kann es sein, dass ihr sehr viel oder dass euch sehr viel Wertschätzung entgegengebracht wird, so von euren Kunden? Also ich schätze mal, die Kunden, die bei euch kaufen, machen das ja ganz bewusst.
Ja,
und freuen sich wahrscheinlich total, dass es euch gibt, oder? Weil, also so groß ist der Markt ja nicht, den ihr jetzt quasi abdeckt.
Also Wertschätzung auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, ist auch so mit eine ganz große Triebfeder von dem Ganzen. Und das meine ich vorhin mit dem Anonymen. Können wir auch wieder von Entkopplung sprechen zwischen Konsument und Produzent. Mhm. Also wenn die Leute einfach immer wieder kommen, sei es am Marktstand oder die Kiste über 20 Jahre haben, ne? Also sei es über 10 Jahre. Ich meine, das ist schon Wertschätzung, ne? Dass die dabei bleiben. Und manchmal das Rückspiegeln, wenn die Karten zu Weihnachten kommen oder so, wo die sich bedanken dafür, dass wir das machen. Ne? Ich kann mich ja nur bedanken, dass die das finanzieren, was wir am besten können und machen wollen, indem die unsere Produkte kaufen. Aber doch, Wertschätzung ist total hohes Gut und auch sehe ich als eine Form der Bezahlung auch an.
Ja. Sag das nicht so laut, nicht? Nachher wollen die weniger bezahlen auch. Weil sie ja schon Wertschätzung bezahlen.
Nee, cool,
das finde ich total super. Lässt einen doch gerne morgens aufstehen, ne?
Ja, zum Glück ist es tatsächlich was. Manchmal habe ich auch keinen Bock, morgens aufzustehen. Ja, aber wenn ich rausgucke und denke, ah ja, okay, stürmisch, minus 3 Grad. Trotzdem ist da draußen noch was zu ernten. Nee, aber genau, es ist schon für mich, für die anderen, die es mitverantworten, und ich glaube, alle, die bei uns arbeiten, ist es halt gerade so was Sinnstiftendes. Ne? Mhm. Du hast halt einen totalen 1:1-Effekt von dem, was du am Tag tust. Du siehst es am Ende des Tages, was da passiert ist. Also es ist einfach schön. Es ist total sinnstiftend auf jeden Fall. Und du bist mega wirksam. Also das, glaube ich, macht auch so vielen Spaß. Und dann eben auch in einem Kontext, wenn da noch die Wertschätzung dazu kommt, du weißt, du hast irgendwie nicht groß die Natur ausgebeutet. Die Leute sind bereit, dir das zu bezahlen, was wir dafür brauchen, weil es eben Handwerk, viel Handarbeit, wird nicht gerade billiger von Jahr zu Jahr, die Handarbeit. Und dass das überhaupt Leute mitmachen, das ist mega cool. Und und das mit einem Produkt, wo du keinen Schaden zufügst der Natur noch. Das ist ja oft, man produziert viel, auch total spannende und gute Sachen, aber meist hat es ja doch einen Impact, sei es einen volkswirtschaftlichen oder in der Natur einen Impact, der irgendwie wieder gut gemacht werden muss. Und da ist es schon der Antrieb bei uns, dass wenn wir den Boden nutzen und nicht ausnutzen, dass der am Ende schon im besten Falle besser dasteht, als er vorher war. Also gesundet, obwohl man was draus produziert. Und das ist natürlich gigantisch. Mhm. Also wo hast du das, ne? Das ist Urproduktion. Du schaffst etwas mehr, einen Mehrwert, was Leute genießen können und hast auf der anderen Seite kaum Ressourcen verbraucht oder sogar noch Boden aufgebaut. Also das sind so, finde ich, diese total spannenden Zusammenhänge, die dahinter stehen, die es so sinnstiftend auch machen.
Auf jeden Fall. Und wenn ich das noch so sagen darf, es gibt ja das legendäre Hoffest. Oder Feste auch, aber den ich mal beiwohnen durfte. Und das ist ja auch immer das Thema der Leute, die da zusammenkommen. Also es ist ja eine tolle Community, die sich darum gebildet hat. Und da noch der Punkt, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es du erzählt hast, ihr habt doch auch mal Schnittblumen gemacht, ne? Sowas. Oder Zierblumen.
Genau, haben wir dabei.
Ja.
Ja, also sind einfach immer ein total schönes Ding, wenn die da so rumblühen für uns und auch ein bisschen für die Insekten. Aber genau, auch so auf dem Markt gern gesehen oder im Apo-Verkauf oder wenn Veranstaltungen sind, einfach als Deko. Die laufen so nebenbei. Mhm. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen tief gestapelt. Weil ich meine, jeden musste da auch und machen und tun, ne? Und sich darum kümmern. Aber genau, ist auch dabei. Und macht auch nochmal die Vielfalt aus, ne? Das ist halt für uns auch ein großes Steckenpferd, die Vielfalt. Und das ist eben auch zum Thema Resilienz. Ne? Je vielfältiger du etwas aufstellst, desto stabiler ist das System ja auch. Auch wieder wahrscheinlich Beispiel von dem Naturgarten, ne? Was der da gestaltet.
Genau.
Also je vielfältiger, desto stabiler ist ein System. Und das, sei es in der Vermarktung, sei es im Anbau, und das, da gehören dann eben auch so Blumen und sowas auch dazu.
Absolut. Ich meine, der Gärtner hat ja auch ein flammendes Plädoyer für den Maulwurf gehalten. So sagen die halt nicht zu verbannen, weil er ist halt nur mal Teil. Genau wie der Regenwurm auch.
Genau, es ist oft so ein Umdenken, aber die Durchlüftung des Bodens durch den Maulwurf ist, oder durch so die ganzen Graber, die da unten am Werk sind, die bringen halt Luft im Boden und das braucht das Bodenleben wieder. Das ist zwei mit dieser Intelligenz der Natur. Ne? Der Mensch, glaube ich, dem fällt schwer, das zu checken oder nachzuahmen, was ja so viel versucht wird. Ich glaube, das System ist einfach so mega komplex. Mal gucken, ob wir da nochmal hinkommen, das alles zu raffen, was die Natur sich so ausgedacht oder erschaffen hat. Aber Hoffest auf jeden Fall immer eine schöne Veranstaltung, sehr schöne Veranstaltung.
Gibt es einen festen Termin, wann das immer stattfindet? Ist immer, was weiß ich, dritte Woche im August oder so? Oder?
Ja, es ist so ein bisschen fließend. Also jetzt dieses Jahr ist es auf jeden Fall wieder und das Ganze, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, am 29. August. Mhm. Da lag es schon gar nicht falsch.
Ja, ne?
Gut.
Okay, ja cool. Ja Leute, eintragen, 29. August.
Genau, gibt es lecker Essen, aber auch Führung, das ist auch immer das Schöne, weil das ist halt, kommen viele Kistenkunden, dann lernt man die auch mal wieder kennen oder überhaupt mal kennen. Und Führung über die Flächen, durch die Gewächshäuser, dass wir so ein bisschen weitergeben können von dem, was wir da tun. Weil das ist natürlich auch mal, merke ich immer, für die Gegenseite spannend, da zu hören, wo das alles herkommt und zu sehen. Und für uns natürlich auch wieder total wertvoll, wenn die Leute da Interesse haben und wir da ein bisschen was von unserer Arbeit berichten können und Wertschätzung kriegen.
Ja, genau so.
Cool. Toll. Ja, ey, vielen Dank für den Besuch.
Herzlich gern. Danke euch für die Einladung.
Wieder sehr erhellend und mutmachend irgendwie. Schönen Dank.
Schön. Danke euch.
Danke, danke.
Gute Arbeit.
Mach's gut. Ciao. Ciao. Bis dann. Und da haben wir den nächsten Aussteller hier vom Grünen Quartier. Wer bist du denn? Ja, erzähl mal.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin der Tim, ich bin einer der Inhaber von Tripnuts Campervans. Mhm. Wir sind im Bereich der technischen Nachrüstung bei Wohnmobilen unterwegs, aber auch verstärkt in den letzten Jahren bei autarken Energielösungen, Speicher, Solar, Balkonkraftwerke etc.
Boris, möchtest du weitersprechen?
Warum?
Ja, das ist genau dein Ding.
Ach so.
Suchst du gerade?
Nee, er weiß, also sag du, Boris.
Also ich mache was ähnliches. Ich bin hauptsächlich bei Unternehmen, Betrieben, Kommunen, Stadtwerken unterwegs mit Energielösungen.
Und bist du Energieberater?
Ja, so würde ich es nicht nennen. Wir beraten und begleiten halt die Projekte. Und da habe ich letztes Jahr mein Unternehmen gegründet.
Hm, aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Größenordnung als...
Ja, wir fangen so bei 200 Kilowatt Peak, fängt das in der Regel an und dann aufwärts.
Ja, ja,
genau.
Gut, das ist ein bisschen mehr als Balkonkraftwerk, das stimmt.
Ja, ja.
Nee, aber spannend. Aber das machst du jetzt oder ihr schon euer Leben lang?
Nee, nicht unser Leben lang. Nee, nee. Wir haben 2014 haben wir uns gegründet, am 14.02.2014. Und haben damals angefangen, unsere eigenen Camper auszubauen und zu vermieten. Mhm. Und daraus ist dann irgendwann im Laufe der Jahre die Do-It-Yourself-Mietwerkstatt entstanden, dass Freunde zuerst auf uns zukamen, ey, wir haben einen Bulli, könnt ihr uns ein bisschen helfen, ihr habt doch ein bisschen Ahnung, was wir da ausbauen. Und darauf aufbauend und mit den ganzen Schulungen und Seminaren und allem Pipapo, was man dann ja über die Jahre dann irgendwann macht bei den Zulieferern, wurden dann immer mehr, ja, Angebote im Bereich der technischen Nachrüstung, also wirklich von Elektrik von A bis Z, Alarmanlagen, Standheizung, Fenster, Aufstelldächer, alles drumherum, außer Möbeln. Also bei Möbeln arbeiten wir halt tatsächlich mit Zulieferern, sind da im Bereich der Hochdachkombis, also Berlingo, Caddy etc., der EU-Vertrieb für die in England produzierten Kampal-Module. Das sind halt ja, Campingmodule, die stellt man sich eigentlich in den Kasten wie in den Kofferraum rein, kann das Bett nach vorne aufklappen und die Küche hinten rausziehen und kann aus seinem Alltags-Caddy dann halt schnell einen Camper machen innerhalb von 10 Minuten.
Und, cool.
Ja.
Und das macht ihr überall weltweit oder sitzt ihr vor Ort?
Im schönen Tönningsen.
Ach, im Tönningsen?
Ja. Ja. Wir waren, bis Corona waren wir in Dortmund. Und okay. Hatten da unsere Werkshalle, die wir am Ende tatsächlich auch genauso hatten, wie wir sie haben wollten. Und dann kam Corona. Und dann, weil die halt auch einfach 2000 Euro netto Miete im Monat gekostet hat, haben wir dann gesagt, ey komm, wer weiß, wie lange das jetzt hier alles dauert. Bevor wir uns deswegen verschulden, 3 Monate Kündigungsfrist raus hier. Und dann gucken wir mal weiter. Und als dann die ersten Lockerungen im Mai kamen und wir zum 1. Juli keine Halle mehr hatten, haben wir uns im Ruhrgebiet auf die Suche gemacht. Keine Chance. Und dachten dann so Anfang Juni, okay, dann müssen wir jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwas machen, was wir mal studiert haben oder so. Aber dann kamen Sebastians Eltern, mit dem ich die Firma zusammen habe, die halt den alten Restehof da haben und haben halt gesagt, ey komm, dann nehmt euch doch mal die Stallungen, die nutzen wir eh nicht und baut da Werkstätten rein. Und ja, jetzt sind wir seit mittlerweile 6 Jahren entsprechend wieder zurück im schönen Soest und restaurieren denkmalgeschützte Stallungen zu Werkstätten.
Das ist ja spannend. Das heißt, ihr seid auch dann hier hingezogen wieder in die Region?
Ich bin wieder nach Soest gezogen vor einem Jahr. Oh, Sebastian okay. Wohnt immer noch in Dortmund und pendelt jeden Tag aufs Neue, mal mehr, mal weniger erfolgreich mit dem Zug.
Okay, ja, cool. Und dann vom Bahnhof aus Bus oder hat er da ein Rädchen stehen oder wie geht es dann nach Tönningsen?
Er hat tatsächlich häufig dann den Firmenwagen oder einen der okay. Autos, eins der Autos und lässt den dann werbewirksam am Bahnhof stehen und fährt dann von da aus mit dem Zug.
Cool. Und was für Menschen kommen auf euch zu? Also sind das einfach wirklich so Camperfreunde oder sind das Leute, die einfach so ein passendes Vehikel haben und sagen, ey, ich könnte mir das mal vorstellen, vielleicht ist es nur ein Versuch, aber oder wie?
Das ist komplett alles. Also wenn wir von den technischen Nachrüstungen reden, haben wir primär drei Arten der Kundenklientel, würde ich sagen. Die einen haben ein Wohnmobil. Ein stinknormales Wohnmobil, wie man es halt kennt. Die klassische weiße Ware, wie es so schön heißt. Und wollen irgendwas nachgerüstet haben. Wollen Wechselrichter, wollen Solar oben drauf haben, wollen eine Alarmanlage, wollen irgendwas. Das ist so Nummer eins. Nummer zwei ist, wollen sich ihren eigenen Camper ausbauen, haben einen leeren Kastenwagen, haben einen Fiat Ducato, haben einen Sprinter, haben einen Crafter und wollen den gerne zum Camper umbauen, wollen das selber machen. Möbelbau und so können sie alles und machen sie selber und haben das geplant, aber naja, so manche Sachen, gerade wenn es um Elektrik geht irgendwelche Einbaulösungen von Standheizung oder wollen sie dann halt doch lieber machen lassen und wir rüsten dann häufig so ein bisschen die, ich nenne es immer ganz gerne technische Infrastruktur vor und alles andere, was dann halt mit dem Anschluss der Verbraucher im Möbelbau dann weitergehen zu tun, dann machen die Kunden dann am Ende selber.
Mhm. Bei euch dann oder zu Hause bei sich? Also ich meine, ihr macht das bei euch in den Werkstätten oder kommen die Kunden dann auch zu euch und bauen dann nach weiter oder wie läuft
die das? Die können dann tatsächlich auch bei uns weiterbauen, wenn sie wollen. Also diese Do-it-yourself-Mietwerkstatt bieten wir auch immer noch an. Oh ja. Aber da reden wir vielleicht von einem Volumen von, ich weiß nicht, 10 bis 20 Miettagen im Jahr, was wir da noch haben. Das ist wirklich die Ausnahme mittlerweile. Mhm. Vor Corona war das sehr, sehr viel. Mittlerweile lassen die Kunden eher machen. Ja. Und dritte Klientel ist, man hat sich einen selbst ausgebauten Camper gekauft, hat aber dann relativ zügig festgestellt, da stimmt irgendwas nicht mit und da sollte vielleicht mal wer drauf gucken, der sich damit auskennt. Und das sind dann eher so, das ist dann Detektivarbeit. Ja, aber das sind dann auch die Sachen, die dauern dann häufig ein bisschen länger, machen aber auch fast am meisten Spaß, wo man da halt wirklich dann aus Sachen, wo du dich halt manchmal fragst, warum der Wagen jetzt noch nicht gebrannt hat, dann am Ende doch häufig was echt Schönes draus machen kannst.
Ja. Mhm. Und das sind aber wirklich nur mobile Fahrzeuge oder auch Wohnwagen, die da irgendwie...
Teilweise auch Wohnwagen, ja. Okay. Es gibt auch Leute, die dann irgendwie... einfach nur irgendeinen Anhänger haben und da gerne einen Camper draus machen wollen. Aha. Auch das hatten wir schon. Und da haben wir halt auch tatsächlich so eine kleine Nische, weil wir halt, wir sind ja über die Jahre natürlich mittlerweile in dem Bereich auch gar nicht so schlecht vernetzt, aber die meisten Firmen, die es da draußen gibt, die spezialisieren sich und sagen halt, komm, wir machen jetzt nur Sprinter, nur Crafter, bieten dann auch gleichzeitig den Möbelbau passend dazu an, haben natürlich dann entsprechend ihre Schablonen im Keller beziehungsweise ihre Programme und so. Und dadurch, dass wir halt keine Möbel machen, sind wir halt einfach komplett offen bei allen. Mhm. Also wir hatten wirklich schon vom 14 Meter langen US-Ghoulie, der 1500 Watt Solar aufs Dach gekriegt hat und eine komplette elektrische Inneneinrichtung wie ein Einfamilienhaus eigentlich, bis zu dem kleinsten Kleinwagen, der dann irgendwie auch mal zum Camper umgebaut wurde.
Ja. Spannend. Jeder Tag wahrscheinlich ein bisschen anders, ne?
Ja, definitiv.
Cool.
Im Sommer oder gerade im Frühjahr ziemlich herausfordernd, weil Menschen dann doch ein komisches Klientel generell sind. Also die denken halt immer erst an Urlaub und Campen, wenn die Sonne scheint.
Ja,
dementsprechend. Mach mal schnell. Also ich bin im Moment über jeden Regentag froh, weil dann halt einfach nicht von morgens bis abends das Telefon klingelt und man auch mal was schafft.
Guter Punkt übrigens. Wie, wenn jetzt jemand interessiert ist, der das hört, wie nimmt der Kontakt auf mit euch?
Am einfachsten ist E-Mail schreiben. Klar, kurz anrufen, aber dann gerne lange durchschalten lassen.
Okay.
Kann sein, dass es 3 bis 27 Minuten dauert, bis wir ans Telefon gehen. Aber sicherste Weg ist eine E-Mail schreiben.
Und das finde ich auf der Webseite oder wo finde ich die Kontaktdaten?
Genau, ja. Das wäre das Einfachste. Wir machen ein Kontaktformular bei uns
auf der Webseite. Sag mal eben, wie heißt die Seite?
www.tripnuts.de.
Bei so einem Namen braucht man auch kein -tönningsen.de oder so dran, ne?
Nee.
Wie kam der Name?
Ja, das waren ein paar Flaschen Wein. Ja. Wir wollten was international funktioniert und irgendwas mit einem Wortspiel und irgendwie Reise assoziiert. Und dementsprechend hat man angefangen, sich Listen zu schreiben, wo sich die Wörter gegenüberstehen und man hat wild kombiniert, tagelang. Und irgendwann sind wir da rausgekommen.
Tagelang Wein getrunken, ja, geil. Ja, cool. Und ihr seid also ihr beiden oder gibt es da noch mehr Leute? Habt ihr noch Leute angestellt, die da irgendwie mit...
Wir sind vier im Moment. Mhm. Also Basti und ich ja, wir sind die Eigentümer und sind komplett Fulltime da und haben dann als Aushilfen noch Diane und Jochen. Und sind aber gerade auch tatsächlich im Bereich der Minijobber auf der Suche. Mhm. Weil wir halt merken, dass wir das Ganze halt selber nicht mehr gestemmt kriegen. Social Media, Warenwirtschaft, Shoppflege, falls sich da irgendwer berufen fühlt, gerne melden. Oder halt auch ja generell Werkstattunterstützung von bis.
Mhm. Okay, ihr habt es gehört da draußen.
Ja, das war super.
Nice. So, Boris.
Was denn?
Lässt du dir was umbauen?
Nee, ich habe letztens noch, das fand ich mega interessant, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, habe ich vergessen, die diese Trägerfahrzeuge, also eigentlich die Container bauen, die auf Trägerfahrzeugen sitzen und damit die sonst auch eher so in der Wüste rumfahren.
Das Expeditionsfahrzeuge?
Ja, irgendwie sowas, aber das gibt es wohl jetzt auch einen Trend, dass sich das andere auch als Wohnmobil umbauen lassen und dann. Fand ich ganz interessant, weil die haben mir mal gezeigt, wie die so einen Container hinten, der da drauf kommt, das ist ja wie ein Haus. Da ist ja alles drin. Das ist komplett ausgestattet. Mega. Also
meinst du jetzt so Schiffscontainer?
Nee, so, ja doch, das also basiert tatsächlich auf, ja genau, auf 10 Fuß, 20 Fuß Containern. Doch, das haben sie gesagt, stimmt.
Ja, und macht bestimmt auch Spaß bei den Spritpreisen gerade.
Bestimmt, aber ich fand das halt nur so spannend, wie man so ein Ding ausbauen kann, was man alles so in solche Größen wie 10 oder 20 Fuß dann unterkriegt. Das ist schon interessant.
Ja.
Ja, cool.
Gut. Dein nächstes Fahrzeug wird wahrscheinlich eine Fasssauna.
Nee, wir haben ja noch einen alten, deswegen frag dich ja, wir haben tatsächlich einen alten Wohnwagen, den wir ja schon seit, was weiß ich, wie viele Jahren
stimmt.
anfangen wollen, weiter auszubauen oder zu renovieren.
Deswegen. Da haben wir mal ein krasses Reel drin gedreht.
In dem tollen Wohnwagen, ja. Genau. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist das nochmal eine gute Hilfe.
Ja.
Eine gute Adresse. Damit cool. wir damit mal ich anfangen.
Zeit. Ja. Kommt vorbei mit allem, was ihr habt.
Lass lange klingeln. Ja. Ja, schönen Dank für den Besuch, Tim.
Ja, schönen Dank, dass ich sehr da sein cool. durfte.
Ja.
Schönes Wochenende euch noch und viel Spaß und schöne, nette Gespräche.
Danke, danke, ebenso.
Dir auch. Ciao.
Ciao.
Ja, das war Teil 1 von Ausredefrei @ Grünes Quartier @ Schlachthof Soest. Freut euch auf Teil 2, denn da gibt es nicht minder begabte und interessante Gesprächsgäste. Also bald mehr vom Grünen Quartier. Freut euch drauf. Ciao.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Kannst du eigentlich auch selber machen.